Jeder Mensch hat so seine Mödele. Haben Sie auch Ihre Mödele? So steht vielleicht nur der Schwabe, was Mödele sind. Das sind so die Eigenheiten, so die Angewohnheiten. Und wissen Sie, was ich feststelle? Mit dem Älterwerden wird es immer noch ausgeprägter. Jetzt, wenn es gute Mödele sind, ist es ja recht. Mein Mödele ist, dass ich sehr pünktlich bin und immer überpünktlich anfangen will. Jetzt heiße ich Sie herzlich willkommen bei unserer Bibelstunde am 1. September-Sonntag. Und ganz am Anfang unserer gemeinsamen Zeit sage ich Ihnen das Wort, das für heute in den Herrnhuter Losungen steht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Das steht in Psalm 27, Vers 1. Und ehe wir jetzt das erste Lied singen, möchte ich unsere Bläser herzlich begrüßen. Das ist auch ein Mödele, dass ich das am Schluss immer vergesse. Und deshalb sage ich es jetzt am Anfang. Vielen Dank für Ihr Begleiten. Und jetzt singen wir das Lied unter der Nummer 27. Du bist das Licht der Welt. 27.
Wie das aussehen kann, dass Gott Licht in unserem Leben sein darf, davon spricht auch der Psalm 147, der für den heutigen Sonntag angegeben ist. Ich lese einige Verse aus diesem Psalm. Halleluja, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Was für wunderbare Zusagen für Menschen, die nicht mehr auf sich zählen können, denen das Licht scheinbar ausgegangen ist, zerbrochen, verwundet. Und Gott ist dennoch ihr Licht. Gott ist dennoch mit seiner Kraft und Güte da, um sie zu heilen und aufzurichten. In einem Lied heißt es in der zweiten Strophe: Gottes Güte lässt mich leben, lässt mich hoffen. Wir singen dieses Lied. Es heißt: Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende. Sie finden es hier vorne an der Leinwand.
Dann beten wir miteinander. Danke, lieber Herr, für deine Güte, für deine Treue, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe. Wir könnten unendlich vieles aufzählen, wofür wir zu danken haben. Wir danken dir auch jetzt für diese Zeit, die du uns schenkst mit deinem Wort, unter deinem Wort. Und danke, Herr, dass es um dein Wort geht, nicht um Menschenworte. Und dass du dieses Wort jetzt so in unsere Herzen fallen lassen kannst, dass es zur Hilfe wird, zum Segen, zur Hilfe zum Weitergehen, und zum Segen, um für andere ein Segen zu sein. Danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Amen. Was ich Ihnen jetzt zum Anfang lese, kennen Sie vielleicht schon, will es trotzdem lesen, weil es zum Thema passt. Es war in jener Zeit, als man als der Weisheit letzten Schluss verkündete, der Mensch stamme vom Affen ab und sich und seine Vorfahren dem Tier gleichstellte. Da stand am Affenkäfig eines zoologischen Gartens ein Schulkind mit seiner Mutter und schaute mit Staunen und etwas Beklemmung die Menschenähnlichkeit der springenden und zähnefletschenden Affentiere. Das kleine Kinderhirn denkt angestrengt nach, Dann wendet er sich zur Mutter und sagt: Aber gell, Mutter, beten können die nicht. Und mit sicherem Gefühl hatte das Kind das höchste Kennzeichen der Menschenwürde herausgestellt. Und gilt es nicht auch von jenen, die moderne Heiden sein wollen, aber beten können die nicht? Beim Lesen im Buch Hiob kam ich an eine Stelle, die mir so wichtig wurde, als hätte ich sie noch nie gelesen. Und ich dachte, was mir selber als wichtiges Wort ins Herz gefallen ist, das wird vielleicht auch für manchen von Ihnen heute Nachmittag ein wichtiges Wort. Das kann unser Herr schenken in dieser Stunde. Wir wissen es, Hiob ist durch eine Reihe von Verlusten ein ganz armer Mann geworden. Und dann auch ein kranker Mann. Die Menschen haben ihn gemieden. Es war nicht mehr schön, in seiner Nähe zu sein. Aber drei Freunde gab es, zuerst drei und dann noch einer, die zu ihm kamen. Und der Anblick ihres Freundes Hiob war so schrecklich, dass sie ihn zuerst nicht erkannten. Und als sie der Tatsache nicht mehr ausweichen konnten, dass ihr Freund in solch einem schrecklichen Zustand war, da weinten sie und klagten 7 Tage und 7 Nächte lang, denn sie sahen, dass Hiobs Not sehr groß war. Und bei großem Schmerz, bei sehr großem Schmerz, ist oft tatsächlich erst einmal das Schweigen dran. Sie sind ja gekommen, diese Freunde, um Hiob zu trösten. Hiob war aber dann der Erste, der etwas sagte, und da wurde seine große Not deutlich. Und was war seine größte Not? Gar nicht sein schlimmer Zustand, schon auch, der war notvoll. Aber dieses, dass er von Gott keine Erklärung bekommen hat. Eine Erklärung für das, was jetzt in seinem Leben passiert ist. Gott hat geschwiegen. Und als die Freunde dann anfingen zu reden, da wurden ihre Worte eher zu einer Plage für Hiob. Eliphas, der erste Redner, sagte vieles zu Hiob und er hatte den großen Wunsch, dem Hiob klarzumachen und bewusst zu machen: Hiob, du bist schuldig, bekenne deine Schuld, dann wird es wieder besser mit dir. Eliphas ist der Meinung, dass kein Mensch vor Gott schuldlos ist. Damit hat er recht. Nur damit hat er nicht recht, dass das Leid und das Leiden, das jetzt in Hiobs Leben kam, die Strafe für seine Schuld ist. In des Eliphas Augen ist Hiob ein Tor, ein Nach. Und was er erlebt und erleidet, ist die Folge seiner Torheit. Fast möchte man sagen, wenn doch der Eliphas lieber still geblieben wäre. Aber es kommt dann in seiner Rede ein sehr guter Gedanke, der beste. Das ist mein Thema. Ich lese den Text dann nachher. Also Eliphas hat den kranken, elenden Hiob erst einmal zurechtgewiesen. Ermahnt. Ermahnung ist nicht falsch. Sie kann sehr hilfreich sein. Aber in dieser Ermahnung des Eliphas hat die Liebe gefehlt. Wäre die Liebe dabei gewesen bei seinen Worten, dann hätte er vielleicht so gesagt: Hiob, ich sehe, dass deine Not sehr groß ist. Du darfst alles herausreden, das kann ich aushalten. Und dann will ich mittragen an deiner großen Last. Ein Ausleger, es ist Waren Würspe, der sagt dazu: Hat Eliphas die Qualen in Hiobs Herz angesprochen? Nein. Er antwortet nur auf Hiobs Worte. Das war sein Fehler. Er wollte nicht tiefer sehen. Aber ein weiser Ratgeber und Tröster muss mit dem Herzen hören und auch auf die Gefühle des anderen eingehen, wie auf die Worte. Einem Elenden wird nicht durch Logik geholfen, sondern durch Liebe. Hiob, dein Leiden ist die Folge deiner Sünde. Dass Eliphas das sagt, das muss Hiob tief verletzt haben. Denn damit musste er von seinem Freund hören, dass er selber schuld sei an allem, zum Beispiel auch am Tod seiner Kinder. Man kann viel vom Wort Gottes wissen und sagen. Wenn aber keine Liebe dabei ist, dann fehlt das Eigentliche. Das, was helfen kann, was auch helfen kann, auf Gottes Wort zu hören. Ein Ausleger sagt dazu, ein Apotheker hat viele Mittel, sie sind alle gut, aber wenn sie falsch angewendet werden, dann richten sie viel Unheil an, sie können sogar zum Tod führen. Da ist ein weiser Arzt notwendig, der die rechten Mittel verschreibt, weil er weiß, was jetzt dran ist. Die Bibel ist unsere Apotheke. Sie enthält alles, was wir für unser Leben brauchen. Der Seelsorger ist wie der Arzt, der herausfinden muss, was jetzt hilft, also welches Wort Gottes jetzt das Richtige ist. Welches von den Mitteln, die im Wort Gottes zur Verfügung stehen, nun das Hilfreiche ist. Aber wie gut, ich habe es vorhin schon angedeutet, wie gut, dass Eliphas dann noch das allerbeste Mittel nennt, das, was Hiob jetzt helfen kann. Hiob, sagt Eliphas, weißt du, wie ich es machen würde in deiner Lage? Ich würde beten. Ich aber würde beten. Da spricht er dann noch einmal in diesem Zusammenhang von der Sünde des Hiob und er sagt mit diesen Worten, Hiob, wenn du dich vor Gott demütigst und deine Sünden bekennst, dann wird dir Gott bestimmt helfen. Darin hat Eliphas recht. Was für ein Trost liegt darin, dass man sich an Gott wenden kann. Und wenn wir in Not sind, dann sind wir so schnell ganz dieser Not zugewandt. Aber wir sollten uns nicht der Not zuwenden, sondern unserem Gott. Ich aber, sagt Eliphas, ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihn bringen. Wir wollen ja in der Not nicht verbittert werden. Darum ist beim Hinwenden immer ein Abwenden nötig. Wegschauen von dem einen, um hinzuschauen zum anderen. Hiob, wende dich an Gott. Ich lese aus Hiob 5, erst einmal nur Vers 8. Ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihn bringen. Eine erste Überschrift, alles andere war bisher nur Einleitung. Eine erste Überschrift, ich aber würde. Weder Eliphas noch Hiob wussten, warum Hiob dieses Schwere erleiden musste. Sie konnten es auch nicht wissen. Und die Frage nach dem Warum bekommt selten eine Antwort. Wir wissen, dass bei Hiob die schwere Führung eine Erprobung seiner Frömmigkeit war. Ich werfe einen Blick auf das Gespräch zwischen Gott und dem Satan, das uns im ersten Kapitel des Hiob-Buches aufgeschrieben ist. Ich fasse es zusammen. Der Herr sagt zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Und da hat doch Satan tatsächlich Gott widersprochen. Er hat getan, als wüsste er es besser als Gott, warum der Hiob so fromm war. Es geht ihm ja auch sehr gut, sagt er. Da ist es leicht, fromm zu sein. Aber nimm ihm, was ihm gehört. Und es gehörte ihm ja vieles. Dann wirst du schon sehen. Dann wird es vorbei sein mit der Frömmigkeit. Und dann bekam Satan von Gott die Freiheit, Hiob alles zu nehmen, und es wurde ihm alles genommen, einschließlich seine Söhne und Töchter. Und was sagt der Hiob dann? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Was hätten wir gesagt? Was sagen wir, wenn es ganz schwer wird? Der Satan kam wieder vor den Herrn, das lesen wir dann in Kapitel 2. Er hatte noch einen weiteren Triumph in der Hand. Als Gott sagte, Hiob hält immer noch fest an seiner Frömmigkeit, du hast nicht recht gehabt mit deiner Behauptung, dass die Frömmigkeit schwindet mit dem Besitz. Aber Satan weiß es noch einmal besser. Noch geht es ihm gut. Er ist zwar arm, er hat sehr viel verloren, aber er ist noch gesund. Wenn er seine Gesundheit verliert, du wirst sehen, dann ist es vorbei mit der Frömmigkeit. Und Satan bekam von Gott die Erlaubnis, Hiob anzugreifen. Allerdings mit einer Bedingung: Hiob musste am Leben bleiben. Und das war dann das Ergebnis, dass Hiob in der Asche saß, sehr krank, großes Elend. Aber was ist zu hören und für uns zu lesen von diesem Elenden? Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Hiob ist fromm geblieben, auch in der bösen Zeit. Gott hat es gewusst. Satan hielt es für unmöglich, freilich. Freilich, das wissen wir, wenn wir das Hiob-Buch kennen. Wir wissen es, dass viele Fragen und Klagen kamen. Aber was in allem deutlich ist, er wollte festhalten an seinem Gott. Er wollte seinen Glauben nicht aufgeben. Er hat Gott nicht abgesagt, wie seine Frau es ihm geraten hat. Er hat nicht abgesagt, obwohl er nichts mehr verstanden hat, gar nichts mehr. Es war sein großer Wunsch, Gott zu verstehen. Eliphas hat ihm geraten, mit Gott über die Sünde zu reden. Ob Eliphas damals auch schon wusste, dass man über alles mit Gott reden durfte. Wissen wir es? Tun wir es? Viele Kapitel lang finden wir dann im Buch Hiob das Gespräch Hiobs mit seinen Freunden. Sie reden von Gott, es ist kein Reden mit Gott. Und in Kapitel 38 beginnt dann etwas Neues. Gott redet mit Hiob und in seinem Reden wird sehr deutlich, dass er alles gehört hat, dass er sehr nah dabei war, diese ganze Zeit. Er hat auch gehört, was die Freunde sagten und er hat gehört, was Hiob gesagt hat. Und bei mir steht als Überschrift über Kapitel 38 bis 42, das sind ja die letzten Kapitel des Buches, Gottes Antwort. Und bei diesem Reden Gottes, da hat Hiob seinen Gott ganz neu kennengelernt. Wir als Menschen des neuen Bundes, als Christusleute, wir wissen mehr über Gott. Er ist uns in Jesus sehr nahe gekommen. Das heißt aber nicht, dass wir Gottes Handeln verstehen können, dass wir für alles eine Erklärung wüssten. Nein, er ist Gott und er bleibt Gott und wir sind Menschen, seine Geschöpfe. Die meisten unter uns sind auch seine Kinder durch Jesus Christus, aber Fragen bleiben. Da ist es dann manchmal dran zu sagen, ich aber bete trotzdem. Wir aber. Das kleine Wort aber ist mir ja sehr wichtig. Wenn ein Mensch sagt, ich aber, dann geht da etwas voraus. Es geht voraus, dass es eigentlich zum Aufgeben ist. Ich aber, obwohl, ich gebe nicht auf. Ich aber, das ist das Dennoch des Glaubens. Dennoch, obwohl alles dagegen spricht, ich aber. Ich rede mit meinem Herrn über alles, auch über alles, was ich nicht verstehe, über alles Schwere, über alles. Ich wende mich zu ihm hin. Es gibt diese wunderbare Aufforderung im Hebräerbrief, weil wir einen hohen Priester haben, Jesus Christus. Darum lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hebräer 4, 15 und 16. Haben Sie es gemerkt? Es heißt da nicht, lasst uns hinzutreten, dass wir Antworten bekommen auf unsere Fragen. Nein, damit wir Hilfe und Gnade empfangen, um auch mit den unbeantworteten Fragen zu leben. Leben zu können, mit den Lasten, die uns aufgelegt sind, mit den Nöten, die es gibt. Es lohnt sich, dieses ich aber bete, zu sprechen und dann zu gehen zum Thron der Gnade. Es lohnt sich und viele werden mir jetzt zustimmen, wenn ich sage, ich könnte gar nicht mehr leben ohne diesen Weg zum Thron der Gnade. Und ich möchte ihn auch immer mehr gehen. Und so wie Eliphas seinem Freund Hiob diesen Rat gegeben hat, zu beten, so können auch wir einander diesen Freundesdienst tun. Wende dich an Gott, sprich das aber, ich aber bete. Ich weiß ja nicht, was jetzt gerade Ihre Lasten und Nöte sind, aber ich wünsche Ihnen diese Haltung. Ich aber bete trotzdem, dennoch. Ehe ich zu einem zweiten Teil komme, singen wir das Lied unter der Nummer 102. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. 102. Das war nun das erste, ich aber würde, ich aber bete. Und nun das zweite, denn Gott wird. Da lese ich die Verse 9 bis 12. Und ich nehme Vers 8 noch einmal dazu. Ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihn bringen, der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind und Wunder, die nicht zu zählen sind, der den Regen aufs Land gibt und Wasser kommen lässt auf die Gefilde, der die Niedrigen erhöht und den Betrübten emporhilft. Er macht zunichte die Pläne der Klugen, sodass ihre Hand sie nicht ausführen kann. Eliphas konnte seinen Rat begründen. Du, Hiob, ich würde jetzt beten. Er begründet ihn und sagt, wenn wir beten, dann bringen wir unsere Anliegen vor Gott, vor den Gott, der große Dinge tun kann, die nicht zu erforschen sind und Wunder, die nicht zu zählen sind. Da hat Eliphas einen Lobpreis angestimmt. Er redet von Gott, der ja auch unser Gott ist. Was er über ihn sagt, sagt er über unseren Herrn, über meinen Herrn, über ihren. Und wir können uns nicht oft genug sagen lassen, was für einen Gott wir haben. Auch von Eliphas lassen wir es uns sagen. Ich weiß nicht, wie viel Eliphas und Hiob schon wussten vom Handeln Gottes. Damals schon. Wir wissen viel aus dem Wort Gottes. Wir wissen viel aus der Kirchengeschichte. Und doch auch viel aus unserer eigenen Lebensgeschichte. Wenn wir jetzt uns einen Nachmittag Zeit nehmen würden und uns gegenseitig erzählen würden, wie Gott schon gehandelt hat in unserem Leben, da würde der Nachmittag gar nicht reichen. Vieles aus der eigenen Lebensgeschichte wäre zu sagen und aus der Lebensgeschichte von anderen. Wunder sind in der Bibel viele zu finden. In den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte können wir auch Wundergeschichten nachlesen. Wunderbares ist geschehen. Und dann wäre vieles zu berichten aus der nachbiblischen Zeit. Die Gemeinde Jesu lebt vom wunderbaren Tun ihres Gottes bis heute. Sie würde sonst nicht mehr leben. Da will ich eine Strophe aus einem Lied nennen. Im 17. Jahrhundert hat Georg Neumarkt bezeugt, was er und viele andere erlebt haben und was heute noch zu erleben ist. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Und viele von uns könnten vom wunderbaren Tun des Herrn ein Lied singen. Aber wenn wir nun zurzeit anderes erleben und sehr auf ein wunderbares Tun des Herrn warten, dann hat er uns nicht vergessen. Es hat auch seine Liebe zu uns dann nicht aufgehört. Und sie hört niemals auf. Er tut die Wunder und die großen, wunderbaren Dinge zu seiner Zeit. Und manchmal erkennen wir vielleicht erst im Rückblick, dass er genau zur rechten Zeit gehandelt hat. Es lohnt sich, mit seinem Tun zu rechnen, auch wenn noch gar nichts zu sehen ist. Und noch eine Strophe aus diesem Lied von Georg Neumark. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, also im Frieden, in der Ruhe. Wie unseres Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Ich aber bete, denn Gott wird. Eliphas nennt dann vor allem zwei Dinge, die Gott tut. Wäre ja vieles aufzuzählen. Aber er nennt zwei Dinge. Er sagt, Gott gibt Regen auf das Land. Nun, uns kann er manchmal zu viel werden, der Regen. Aber wie sehnt man sich vor allem in heißen Ländern manches Mal nach Regen, und wenn er dann kommt, ist er eine Erquickung. Und das gehört zu Gottes wunderbarem Tun, wenn der Regen kommt. Er will erquicken. Gott gibt, was Not tut, will Eliphas damit sagen. Und da geht es nun nicht nur um den Regen. Gott gibt, was Not tut. Er weiß auch, was bei Ihnen gerade Not tut. Und es ist ja noch mehr Gottes wunderbares Tun, wenn er geistlichen Regen sendet. Was meine ich damit? Wenn er in unseren Gemeinden wieder eine neue Lebendigkeit gibt und auch in unserem ganz persönlichen geistlichen Leben. Was Gott tut, Eliphas sagt auch noch, dass Gott auf der Seite der Armen ist. Aber nicht, weil er etwas gegen die Reichen hat, sondern weil die Armen oft die Unterdrückten sind, die Benachteiligten, die nach Gottes Hilfe Ausschau halten. Die Reichen, die Starken, die Stolzen, die denken oft, dass sie Gott gar nicht brauchen. Sie sind ja selber stark. Sie haben scheinbar alles, was sie brauchen. Kurz gesagt und für uns gesagt, Gott neigt sich zu denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Wir können es uns leisten, uns niedrig und bedürftig zu nennen, weil Gott bei denen ist, die wissen, dass sie ihn brauchen. Maria sagt in ihrem Lobgesang, er hat meine Niedrigkeit angesehen. Und sie sagt dann 6-mal hintereinander in diesem Lobgesang, er hat gehandelt. Und genauso oft kann man sagen, Gott wird handeln. Und in diesem Wissen kann man ihm völlig vertrauen, wenn man sich ihm ganz anvertraut hat. Anvertraut. Diese Frage habe ich schon manches Mal gestellt. Vertrauen Sie dem Herrn nur? Oder haben Sie sich ihm anvertraut? Vertrauen ist auch schon ganz schön viel. Aber Anvertrauen ist mehr. Viel mehr. Paulus schrieb einmal an Timotheus, ich lasse den Mut nicht sinken, denn ich weiß, wem ich mich anvertraut habe. Anvertrauen. Das heißt, alles auf eine Karte setzen. Sich mit seiner ganzen Existenz auf den Herrn verlassen. Sind wir bereit, unsere Gesundheit, unsere Zukunft, alles unserem Herrn völlig anzuvertrauen, ganz in seine Hand zu geben? Wir können unsere Lage, wie sie auch ist, nicht mit der Situation des Hiob vergleichen. Sie war sehr schlimm. Aber jede unserer Situationen, wie sie auch sind und wie sie auch heute sind, stellt uns vor die Frage, ob wir damit rechnen, Gott wird. Ich gebe mich ganz in seine Hand. Ich zitiere noch einmal ein Lied, das singen wir dann am Schluss auch. Da heißt es, Amen, Amen, in dem Namen meines Jesu halt ich still. Es geschehe und ergehe, wie und wann und was er will. Wie, wann, was. In dem Namen Jesu halt ich still. Das Wissen, Gott wird, hat ganz viel zu tun mit der Gewissheit, Gott kann. Gott kann. Er kann auch dann, wenn es aussieht, als wäre alles am Ende. Der Glaube blickt weg vom Sichtbaren auf das Unsichtbare. Das ist wieder das Abwenden und dann Hinwenden zu ihm. Der Glaube rechnet mit Gott und seiner herrlichen Macht, Gott kann. Und wo alle Menschen Kunst und alle Menschen Weisheit versagt, kann Gott immer noch. Gott hat freilich seinen eigenen Terminkalender. Er tut alles fein zu seiner Zeit. So lesen wir es in Prediger 3, Vers 11. Seine Zeit ist nicht unsere Zeit, zu seiner Zeit. Seine Uhr geht ihren eigenen Gang. Und wer auf Gottes Stunde in einer bestimmten Sache wartet, der braucht manchmal viel Geduld, weil seine Zeit nicht unsere Zeit ist. Es ist gut möglich, dass der Herr so lange wartet, bis es ganz ausgeschlossen scheint, dass sich seine Verheißung noch erfüllt. Jemand sagte, der Glaube beginnt da, wo man ihn eigentlich aufgeben möchte. Nichts ist für den Herrn zu wunderbar und gar nichts unmöglich. Vieles, vieles will den Glauben lähmen, die Herzen verzagt und mutlos machen. Das finden wir zum Beispiel auch bei Abraham. Als er so entmutigt war einmal, in einer menschlich aussichtslosen Lage, Gott hatte etwas versprochen, aber bisher nicht gehalten, nicht eingelöst. Und da hat Gott ihm zurechtgeholfen, das finden wir in 1. Mose 15. Er hat seine Zusage wiederholt, an die Abraham nicht mehr glauben konnte. Und er führte ihn hinaus aus dem Zelt unter den hohen Himmel, der mit Sternen besät ist und der ja im Orient noch viel klarer ist als in unseren Breiten. Schaue gen Himmel und zähle die Sterne, ob du sie zählen kannst. Auch das war wieder ein Abwenden. Nicht fixiert sein auf die Not. Schau hinauf, sagt Gott. Ein Hinwenden, ein Wegschauen und Hinschauen. Schaue gen Himmel. Schau weg, um hinschauen zu können. Angesichts dieser Herrlichkeit, die Gott geschaffen hatte, brauchte Abraham nicht mehr auf die Unmöglichkeit zu sehen. Jetzt sah er wieder etwas anderes, was Gott versprochen hatte und was er halten würde. Und auch wir brauchen nicht auf die Berge von Schwierigkeiten zu blicken. Wir dürfen höher hinaufschauen, wegschauen, um dann hinzuschauen. Und Abraham glaubte dem Herrn wieder. Das ist immer wieder der neue Entschluss nach Zeiten der Resignation und Verzagtheit. Herr, ich glaube dir. Herr, ich vertraue dir. Diesen Entschluss kann uns niemand abnehmen. Kein anderer kann sagen, ich fasse diesen Entschluss für dich. Ein anderer kann sagen, ich bete für dich, dass du wieder vertrauen kannst. Dieser Entschluss, Herr, ich glaube dir, ich vertraue dir, ist Herzenssache, ist unsere Sache. Abraham hat dann sein Fragen und Zweifel fahren lassen und hat die Zusage seines Gottes festgehalten. Er hielt sie für gewisser als alles, was Vernunft und Erfahrung dagegen sagten. An solchem Glauben hat Gott Freude. Wollen wir unserem Gott nicht manchmal Freude machen durch unser Vertrauen? Denn dieser Glaube lässt Gott wirklich Gott sein und erweist ihm die Ehre, die ihm gebührt. Und Gott hält Ausschau, auch heute Nachmittag, ob er Menschen findet, die sich auf seine Zusagen verlassen und ihren Glauben darauf gründen. Zu diesem dennoch Glauben lese ich Ihnen noch kurz etwas, vielleicht kennen Sie es auch schon. Da schreibt jemand, es gibt dreierlei Arten von Glauben. Erstens den Darum-Glauben. Das ist der Glaube von Hiobs Frau. Als dem Frommen sein Besitz und seine Kinder genommen waren, als er schwer krank in der Asche saß, gab sie ihm diesen Rat, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Dieser Glaube hält genau so lange, wie es einem gut geht. Das war ja auch das Argument des Satans. Der Darum-Glaube, dann das Zweite, den Damit-Glauben. Den hatte jene Frau aus dem letzten Weltkrieg, die plötzlich fromm wurde und zur Bibelstunde lief. Eines Tages kam sie nicht mehr. Als man sie nach dem Grund ihres Fernbleibens fragte, sagte sie, mein Mann ist von der Front in die Etappe versetzt worden. Also ich muss nicht mehr Angst haben um ihn, dann brauche ich auch nicht mehr fromm sein. Und das Dritte, der Dennoch-Glauben. Diese Art des Glaubens stimmt mit dem Dichter des 73. Psalmes überein. Es ist der wahre Glaube aller Menschen, die an tausend Schmerzensorten dieses Dennoch aller Verzweiflung entgegensetzen. Wie gewiss wissen wir es, Gott kann. Wie gewiss wissen wir es in unseren ganz konkreten Situationen, heute, morgen, in der kommenden Woche. Wie oft haben wir es schon gesungen, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Und Helmut Lamparter schrieb, es ist nicht gut, von Gottes Möglichkeiten gering zu denken. Vor einiger Zeit stand in Zeit mit Gott ein besonderer Satz dazu. Vertrauen, wenn die Antwort auf schwere Lebensführungen zunächst ausbleibt, das ist geprüfter Glaube. Und er bekommt das VÜV-Zertifikat. VÜV. Vertrauen über Vertrauen. verstehen. Jetzt singen wir das Lied unter der Nummer 42. 42. Bei einer Vorrede vom Anfang denken Sie jetzt vielleicht mit dem Blick auf die Uhr, hoffentlich hat sie auch das Mödele, pünktlich aufzuhören. Ich merke jetzt, da kann ich noch nicht garantieren. Ich habe noch einen dritten Teil, er ist aber nicht sehr lange. Ich aber bete, denn Gott wird. Und drittens, Gott hat schon viele Male. Es gibt ein kleines Büchlein, schon ziemlich alt, aus dem Jahr 1918. Das enthält Predigten von Pfarrer Traugott Hahn. Manchem von Ihnen sagt dieser Name etwas und die Jahreszahl ebenfalls. Dieser Mann hat mit seinem Gott gelebt in einer schweren Zeit im Baltikum. Und 1918, der Erste Weltkrieg ist in diesem Jahr zu Ende gegangen, haben die deutschen Truppen, die das Gebiet besetzt gehabt hatten, sich aufgelöst und sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Und was folgte? Die roten Truppen kamen ins Baltikum und sie verbreiteten Angst und Schrecken. Und wer irgend konnte, ist geflohen. Aber nicht für alle bestand diese Möglichkeit. Ein Rest blieb angstvoll und verzweifelt zurück. Und die Prediger des Evangeliums waren besonders gefährdet. Sie standen vor einer schweren Entscheidung: gehen oder bleiben. Und der Entschluss, bei seiner Gemeinde zu bleiben, ist Traugott Hahn nicht leicht gefallen. Und er blieb im Gehorsam, weil sein Herr gesagt hatte: der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, der Mietling aber flieht. Johannes 10, 11 bis 13 zusammengefasst. Was aber hatte jetzt ein Prediger seiner Gemeinde zu sagen? Welche Botschaft hat das Evangelium in solchen Katastrophenzeiten? Es ging für die Menschen um die Frage: wie werde ich frei von der Angst? Wie bekomme ich Kraft? Wie erkenne ich, dass Gott dennoch Liebe ist? Das war ja auch Hiobs große Frage. Und das sind auch unsere Fragen in schweren Zeiten. Die Menschen damals haben es ihrem Pfarrer in seinen Predigten abgespürt. Viel Anfechtung hat er durchgekämpft und durchlitten. Er hat aber mit dem Dennoch des Glaubens an seinem Gott festgehalten. Ich aber, denn Gott kann und Gott wird. Dazu wollte er seine Gemeinde ermutigen. Und einmal war sein Predigtext Philipper 4, 4 bis 7. Und Bibelleser wissen, was an dieser Stelle steht. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten mit Gebet und Flehen, mit Danksagung vor Gott kund werden. Freuen, das ist doch zu solcher Zeit nicht möglich. Freuen, das war doch auch für Hiob in seiner Situation kein Thema. Aber Pfarrer Hahn sagt, Paulus würde solche Einwände nicht gelten lassen. Er hat sehr bewusst gesagt, alle Zeit. Sorget nicht, sondern betet. Wendet euch ab von dem, was euch Sorge bereitet. Wendet euch hin zu Gott. Paulus sagt, lernt alles mit Gebet zu tun. Also nicht nur am Morgen und am Abend ein Gebet. Erlebt alles, was ihr erlebt und erleidet, betend. Lassen wir die erschütternden Eindrücke, das Schwere, das kaum Fassbare, das wir erleben, uns immer zu Gott treiben. Also ich zitiere ja jetzt aus einer Predigt von Pfarrer Hahn. Und er sagt weiter: ehe wir mit Menschen darüber sprechen, zuerst mit dem Herrn. Und wir dürfen uns beim Beten bewusst machen, dass es das Allerheiligste ist, was überhaupt geschehen kann, wenn ich vor Gott hintrete und das Schwere mit ihm bespreche. Wir wollen dankbar beten. Danken ist ein Mittel zur Glaubensstärkung. Wie viel Sonnenstrahlen lässt Gott auch in schweren Zeiten durch die Wolken brechen? Und beim Danken wird uns klar, wie viel Grund wir haben, diesem Herrn auch in scheinbar aussichtsloser Lage zu vertrauen. Und wenn wir bittend unsere Anliegen dem Herrn genannt haben, können wir wissen: nun habe ich das meine getan. Ich habe Gott die Sache übergeben, anvertraut. Er wird helfen, er wird. Soweit ein Ausschnitt aus einer Predigt von Pfarrer Traugott Hahn am 14. Januar 1919. Ist Pfarrer Hahn hingerichtet worden, auch wegen seiner Verkündigung. Hat Gott dann versagt? Es hat doch dann nicht geholfen, das Vertrauen. Hier können wir stolpern. Gott hat, so habe ich diesen dritten Teil überschrieben, Gott wird handeln, war vorausgegangen und Gott hat gehandelt. Aber wie? So doch nicht, möchte man rufen. War der Glaube seines Knechtes umsonst gewesen? Nein. Gott hat göttlich gut gehandelt. Aber das sind für uns manchmal die Stolperstellen, weil wir es uns anders vorgestellt haben. Das war damals für viele Menschen eine ganz schlimme Anfechtung, dass Gott das zugelassen hat, dass sein Knecht umgekommen ist. Und hinterher konnte man mit Staunen erkennen, dass Gott seinem Boten Traugotan gerade durch diesen frühen Tod eine wunderbare Erfüllung seines Lebens gegeben hat. Durch seine Predigten, die schon bald im Druck erschienen sind, und durch sein Lebensbild wurden Christen in aller Welt gestärkt zum Ausharren, zum Vertrauen. Berichte aus Indien, aus dem Kongo, aus China bestätigen das. Und auch die bekennende Kirche in Deutschland, die im Dritten Reich am Glauben festhalten wollte und festgehalten hat, bezeugt, wie sehr dieses Lebensbild von Pfarrer Traugotan ermutigt hat. Gott hat also seinem Zeugen, den er aus dieser Welt abgerufen hat, eine viel, viel größere Gemeinde geschenkt, die er stärken durfte. Viel größer, als er sie zu Lebzeiten hätte erreichen können. Gott hat gehandelt. Und das ist nur noch eine Frage zum Schluss. Gestehen wir es ihm zu, dass er göttlich handeln darf, auch in unserem Leben? Auch wenn es ganz anders ist als unser menschliches Denken und Wünschen. Ich komme noch einmal auf den Inhalt des ersten Teiles zurück. Ich aber würde beten, mich ihm ganz anvertrauen, ihm ganz überlassen. Denn Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Wir beten. Herr, es ist so gut, dass du uns kennst, dass du uns siehst. Und einmal hast du zu den Deinen gesagt, ich weiß, wo du wohnst, weißt auch, wohin wir wieder zurückgehen nach dieser Bibelstunde, weißt, wo wir die nächste Woche erleben, weißt auch, wo wir leiden an manchem. Wir danken dir, dass du das alles weißt. Und da hinein sprichst du deine Einladung, dir zu vertrauen, uns dir anzuvertrauen, auch für eine neue Woche. Uns dir anzuvertrauen, auch wenn wir von deiner Hilfe noch gar nicht sehen. Noch gar nicht sehen können, dass du schwierige Dinge veränderst. Aber wir möchten dir vertrauen, Herr. Jeder von uns, schenk du, dass dieser Entschluss wirklich ein Herzensentschluss ist. Und du antwortest auf Vertrauen zu deiner Zeit. Dafür danken wir dir und danken dir auch jetzt wieder für dein Wort, für unser Zusammensein, und ich möchte dich immer wieder und auch jetzt bitten, für die Deinen, die es ganz schwer haben, die eingesperrt sind, weil sie nicht von dir loslassen wollen und können, die leiden, wir bitten dich für sie, Herr, weil wir zusammengehören, weil sie zu deiner Gemeinde gehören, so wie wir. Und danke, Herr, dass sie es auch wissen dürfen, dass du göttlich gut handelst. Amen. Wir singen dieses Lied jetzt noch 439. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heißt. Am nächsten Sonntag, am 14. September, haben wir zwei ganz besondere und weitgereiste Gäste bei uns. Sidney Witboy und seine Frau Andrea aus China. Andrea war Bibelschülerin hier und Sidney war auch schon oft da. Und sie werden hier in der Bibelstunde von ihren Erfahrungen in China berichten. Herzliche Einladung zur Bibelstunde am nächsten Sonntag. Und nun eine herzliche Einladung zum Stehkaffee draußen, den die Frauen vom Mittwochkreis bereitet haben. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche mit vielen Herzensentschlüssen zum Vertrauen. Auf Wiedersehen.